Vögel, die verkünden Land, das Leben des Jakob Michael Reinhold Lenz. Eins, 1771. Im späten Frühjahr, Ende Mai wahrscheinlich, überquert Jakob Lenz bei Kehl den Rhein und betritt französisches Territorium. Straßburg liegt vor ihm, Frankreich, das Land Rousseaus. Straßburg wird die Stadt, die Lenz Sprache und Stimme gibt, die Stadt, in der er gleichgesinnte Freunde findet. Wenige, einen. Manchmal genügt schon einer. Lenz findet ihn, diesen einen, Johann Wolfgang Goethe. Zwei junge Männer aus verschiedenen Welten treffen da zusammen. Schüchtern, zögernd sprechen der eine Pfarrersohn aus Livland der öden kleinen Welt, ungewöhnlich gescheit, mit der Fähigkeit zum scharfen Witz, zur Ironie, gedämpft jedoch ohne Selbstsicherheit, ohne Weltmanieren. Der andere, Goethe, selbstbewusst, gewinnend gegen jedermann, lustig, wild, aufgeschlossen, von großem Geist, der Sohn eines reichen Mannes, aufgewachsen fernab jeder sozialen Not in Frankfurt am Main, der freien deutschen Reichsstadt. Lenz ist offenbar fasziniert. Glückhaftes Erkennen, hier fühlt einer wie ich, hier hat einer meine geheimen Gedanken schon gewagt, durchdacht, ausgesprochen. Das gibt mir Kraft, reißt mich heraus aus dem Sumpf der offiziellen Mittelmäßigkeit, lässt mich plötzlich wie erlösend erkennen, es ist nicht abwegig und absurd, da es die anderen nicht beschäftigt. Nein, genau dies musst du verfolgen, ausarbeiten gegen alle und alles. Das muss Jakob Lenz geschehen sein, als er jenem Goethe begegnet, nur zwei Jahre älter als er, wie er ein angehender Dichter. An der höchsten Stelle des Münsterturmes, unter der Krone, im sogenannten Hals, sitzen sie oder treten auf die Platte kaum eine Elle im Gevierte hinaus, berauscht von ihren Schwärmereien, die geheimsten Pläne einander bekennend. Goethe seinen Götz, Lenz seinen Hofmeister. Vielleicht war es so, vielleicht anders. Oft können sie sich nicht gesehen haben. In den letzten Monaten muss es gewesen sein, erinnert sich Goethe später, wir suchten doch Gelegenheit, uns zu treffen und teilten uns einander gern mit, weil wir als gleichzeitige Jünglinge ähnliche Gesinnungen hegten. Aber, fügt er hinzu, wir sahen uns selten, seine Gesellschaft war nicht die meine. Ja, Lenzens Gesellschaft ist nicht die Goethes. Goethe ist Student an der Universität, Lenz Bediensteter. Der eine kann frei über seine Zeit verfügen, der andere ist abhängig. Goethe ist vom Vater geschickt, Lenz ist gegen den Willen des Vaters hier. Der eine ist reichlich mit Geld versehen, der andere ist ohne Geld. Soldatenmilieu, das mochte Goethe nicht. Lenz auch nicht. Trotzdem, jahrelang lebt Lenz mit den Offizieren von Kleist, seinen Brotherren, Kopf an Kopf, Bett an Bett, in einem Zimmer zumeist. Er trägt den rüden Ton und das Zotenreißen, folgt ihren Launen und Befehlen. Wie kann er da arbeiten? Er kann. Sind die Barone auf dem Exerzierplatz in der Kaserne, dann schreibt er. Besessen, unter Druck, in einem Zimmer, in dem Uniformen, Stiefel, Büchsendeckel voll Schuhwichse, Tabakpfeifen, Degen, Zaumzeug, Sporen wild durcheinander liegen. Auf dem Tisch Spielkarten, Reste von Essen, halbleere Gläser. Hastig mag sich Lenz die eine Tischhälfte freigemacht haben für seinen Bogen und das Tintenfass. Alle Äußerlichkeiten werden unwesentlich. Er schreibt, entwirft, zerreißt, schreibt neu. Die Einfälle, die Gedanken, die Bilder überstürzen sich. Die Szenen vor ihm, er kann sie nicht schnell genug auf das Papier bringen. Zwei. 1776. Am Abend des 2. April muss Jakob Lenz Weimar erreicht haben, die neblig kalte Ilmstadt, gelegen in einer großräumigen Mulde. Kommt er zu Wagen, zu Pferde, zu Fuß? Die Königsstraße, von West nach Ost führend, geht nördlich hinter dem Ettersberg an Weimar vorbei. Und der Weg von Erfurt her ist noch nicht ausgebaut, schwer befahrbar. Er kommt mit der Postkutsche, es ist belegt. Nicht durch das Weimarer Torschreiberbuch von 1776, das ist vernichtet. Durch die herzogliche Schatulle. Da steht auf einer Rechnung für Lenz gleich oben an als erstes Postgeld mit der Ordinäre von Erfurt hierher 15 Groschen. Lenzens Ankunft. Die Silhouette der Stadt, sie liegt verschwommen, nichts kommt ihm entgegen. Undurchdringliches Dunkel. Die Wolken sind tief, sie ziehen schnell, bedecken die Erde mit kaltem und stürmischen Schatten. Der Wind. Vom Westen her kommt Jakob auf dem Weg, erreicht das Erfurter Tor, durchfährt es, steigt aus, wird nach dem Woher und dem Wohin nach Namen und Stand gefragt. Nein, Dr. Goethe sei nicht in der Stadt. Erst in den folgenden Tagen käme er aus Leipzig zurück, wird ihm der Torwächter gesagt haben. Niemand also empfängt ihn. Am Marktplatz im Gasthof zum Erbprinzen neben dem Elefanten findet er ein Nachtquartier. Goethe soll bei seiner Rückkunft einen Zettel vorgefunden haben. Der lahme Kranich ist angekommen. Er sucht, wo er seinen Fuß hinsetze. Das ist am 4. April 1776 und im Laufe dieses Tages kommt Goethe aus Leipzig zurück. Sehen sich die Freunde noch an jenem Abend, eilt Goethe zu ihm, holt er Lenz zu sich? Nicht in das Haus am Frauenplan, das hat er noch nicht. Auch nicht das in den Ilmwiesen vor den Toren der Stadt, wenig später erst ist es das Seine. Jetzt wohnt er noch hinter der Wache gegenüber dem Schlosse beim Hofkassierer König. Sehr freundschaftlich muss Goethe Lenz aufgenommen haben. Schon am nächsten Tag, am Morgen des 5. April, schickt er an Charlotte von Stein einen Zettel: Darf ich heute früh mit Lenzen kommen? Sie gehen zusammen in die Teichgasse 8. Noch am gleichen Tag, es ist der Karfreitag, bringt Goethe ihn ins Fürstenhaus. Ich bin 2 Stunden beim Herzoge gewesen und werde morgen Mittag bei ihm essen. Sehr gnädig empfangen worden, schreibt er am Abend seiner Mutter nach Dorpat. Den nächsten Tag dann geht er wieder ins Fürstenhaus hinauf und den folgenden und so fort. Ich komme den ganzen Tag nicht vom Herrn weg. Welch ein Herr ist das? Lenz wird aufgenommen in den Kreis, der sich bei Karl August versammelt. Sein Ruf als Dramatiker geht ihm voraus. Vor kurzem ist auch der dir durch seine Theaterstücke bekannte Herr Lenz hier eingetroffen, um unsere Gesellschaft zu vergrößern. Einer der Hofleute. Lenzen möchte ich kennenlernen, Luise von Göchhausen, 4 Tage nach Jakobs Ankunft in Weimar. Als Christoph Martin Wieland den Lenz mit so beißendem Spott bedachte, Lenz sieht und spricht, ist er angetan. Ich habe den Jungen lieb gewonnen, schreibt er schon am 12. April. Ein guter Junge, ein herrlicher Junge. Die ersten Wochen und Monate in Weimar scheint es Lenz zu gefallen, er ist zufrieden, beglückt. Ich bin hier unendlich wohl, bin verschlungen vom Strudel des Hofes, dass mir meine Existenz halb wie ein angenehmer Traum vorkommt. Selig mache ihn die vorzüglichste Gnade des Hofes und die Freundschaft so vieler herrlicher Geschöpfe Gottes. Wie ein einziges Fest erscheinen diese ersten Monate am Weimarer Hof, und sie sind es auch. Nicht ist die Rede von ernsthaften Regierungsgeschäften, die die bittere Wirklichkeit erfordern würde. Herzog Karl August, der gerade 18-jährig die Regentschaft übernimmt, genießt zunächst in jugendlich rauschhaftem Übermut die Verlockung seiner Macht. Nur er hat zu entscheiden. Unbändig und vergnügungssüchtig stürzt er sich in das Leben. Der Gestus dieser jungen Intellektuellen, dieser Dichter, scheint ihm gerade recht. Gegen das Alte, alles provozierend neu. Die Bekanntschaft mit Dr. Goethe und seine Ankunft in Weimar gibt den Ausschlag. Seit Goethe in der Stadt sei, werde das philisterhafte Weimar plötzlich genialisiert. Alles komme aus den Fugen. Die Jungen betonen ihr Anderssein, auch im Äußeren. Die steife Hoftracht, die Vorschriften, die Etikette, hinweg damit. Karl August versammelt Freunde um sich. Weltgeister, Schöngeister nennen sie sich. Mehrere Hofleute gehören dazu und Bürgerliche. Bertuch, der Schatzmeister und Geheimsekretär des Herzogs, später der Weimarer Verleger und Unternehmer. Andere werden erwartet, Herder, Wagner. Waren da Stolberg oder kommen wie Klinger ungerufen? Mittelpunkt jenes Kreises sei Goethe, sagt Lenz, ihr Hauptmann sei er. Lenz gehört nun dazu und faszinierend muss für ihn zunächst die Atmosphäre am Weimarer Musenhof sein. Scheinbare Gleichheit, nicht hier Adlige, da Bürger, nein, Weltgeister sind sie alle. Demokratische Formen, das Du zueinander. Alles dutzig, der Herzog Wieland, Goethe, Lenz, der Graf Stolberg etc., so berichtet einer im Mai 1776 aus Weimar. Da saßen wir und rauchten Tabak und waren gleich ein anderer. Klinger ist es, und er fügt hinzu, wenn ich dir nur den guten Ton beschreiben könnte, der unter diesen Leuten herrscht. Die Hofleute passen in unser, das heißt der Dichter, Leben und Denken. Wir haben Zeugs zusammen abgehandelt, so wie wir, gewöhnlich, wenn's uns recht soll, wohl ist. Lenz, der neu hinzugekommene, tut mit, die Freunde animieren ihn, an Keckheit überbieten sie sich. Sie treffen sich in Karl Augusts Räumen im zweiten Stock des Fürstenhauses, tragen alle eine besondere Art Kleidung, dunkelblauer Frack mit Messingknöpfen, gelbe Weste, Lederbeinkleider und Stulpenstiefel, die Wärterkleidung. Die ledernen Beinkleider und Stiefel sind wohl das Auffallendste. Kein Mann wagt in jener Zeit in einer Gesellschaft anders als in seidenen Strümpfen und Schnallenschuhen zu erscheinen. Diese jungen Leute aber wagen es, kehren das derbe, grobe ihrer Natur, wie sie sagen, hervor, affektieren Bauernfrugalität, formen die Sprache im Stil des Götz um. Pöbelhafte, niedere Ausdrücke seien zu hören, so Charlotte von Stein. Sie fluchen, sie trinken, sie schießen im Gang des Fürstenhauses mit Pistolen, sie knallen auf dem Marktplatz mit der Peitsche, sie reiten wie wild, sie stecken zusammen nackend im Fluss und treiben des Teufels Lärmen. Auch wenn der junge Regent offizielle Gäste empfängt, macht sich der Kreis einen Spaß, daraus zu schockieren. Als Baron Dahlberg Karl August besucht, findet er ihn, so berichtet ein Dritter, blinde Kuh spielen mit den Philosophen. Man unterbrach sich ein wenig, um ihn zu begrüßen, und spielte dann weiter blinde Kuh, was ihn, wie man sagt, nicht wenig verdroß. Bode, so wird erzählt, habe mit dem Herzog von Weimar, Goethe, Wieland und Lenz gespeist, und der Herzog hätte Devisen nebst dem Papier klein gekrümelt, Wein darauf gegossen und Lenzen gereicht, der es auch angenommen und getrunken. Merkwürdige Späße, für wahr. Lenz müssen sie äußerst missfallen. Aber er wird in eine Rolle gedrängt und lässt sich drängen. Er ist es, der sich beim Blinde-Kuh-Spielen die Augen verbindet. Er ist es, den sie mit Ironie und Spott zu immer neuen Späßen treiben. Seine Willfährigkeit missbrauche man, sagt er Wochen später und fügt hinzu, und trotz der Ehre, einem Hofe zu gefallen, der gegenwärtig die Augen von ganz Deutschland und sogar unserer Nachbarn auf sich zieht, habe ich Ehrgeiz genug, um nicht mehr den Narren machen zu wollen. Mitte Juni, dann gipfelt Lenzens Enttäuschung über den Weimarer Hof in jenem bitteren Satz, den er Goethe geschrieben hat. Ich gehe aufs Land, weil ich bei euch nichts tun kann.